FM4
Interview Podcast. Marie Kreuzers Film Der Boden unter den Füßen hat am 19. März 2019 die Diagonale in Graz eröffnet. Das Drama dreht sich um zwei unterschiedliche Schwestern, eine psychische Erkrankung, Leistungsdruck und Kontrollverlust. Im Interview mit FM4-Filmredakteurin Pia Reiser spricht die Drehbuchautorin und Regisseurin über Recherche auf der Psychiatrie, Alfred Hitchcock und autobiografische Einflüsse in ihrem Film.
Bei deinem letzten Film, Was hat uns bloß so ruiniert, da hat man sich so gut vorstellen können, woher die Idee gekommen ist, weil du selber Mutter einer Tochter bist. Du hast erzählt, dass du Gespräche am Spielplatz mitgehört und mitnotiert hast. In deinem neuen Film, Der Boden unter den Füßen, der dreht sich um zwei Schwestern. Die eine hat eine psychische Erkrankung, die andere ist in einer sehr harten Businesswelt. Sie ist Unternehmensberaterin. Woher kam denn die Idee, diese beiden Welten so aneinander geraten zu lassen?
Die Ursprungsidee hat sehr viel mit meiner Tante zu tun, die psychisch krank war und mit der ich einige intensive Erlebnisse hatte. Und es gab vor allem eine Zeit, als ich so Mitte 20 war, wo ich mich versucht habe, ja ein bisschen mehr mit ihr zu beschäftigen und mehr um sie zu kümmern und in der sie dann gerne noch mehr von mir gehabt hätte. Und das hat mich dann relativ schnell überfordert, auch weil ich halt selber eben so frisch im Beruf war und einfach so mein eigenes Leben hatte. Und glaube, da hat das Projekt so seinen Ursprung gefunden, weil ich mir so oft so Fragen gestellt habe, wie viel schulde ich ihr, was schulde ich ihr an Aufmerksamkeit, nur unter Anführungsstrichen, weil wir verwandt sind. Ja, dieses Schuldgefühl habe ich dann so irgendwie so mitgenommen auch. Daher kam diese Grundkonstellation, dass man eigentlich mit was anderem beschäftigt ist, aber sich um jemanden kümmern soll. Und die Unternehmensberaterin kam sozusagen von woanders, da habe ich mal eine Doku gemacht über meine Stiefschwester, sozusagen Stiefschwester, die das eben einige Jahre gemacht hat beruflich. Und es war aber ein bisschen enttäuschend bei der Doku, weil ich konnte natürlich nichts filmen, was mit ihrem Arbeitsumfeld zu tun hatte, weil alles so vertraulich ist und man in diese Unternehmer nicht wirklich reinschauen kann. Und ich glaube, da war dann eigentlich klar, dass ich das irgendwann einmal in einem Spielfilm verarbeiten will.
Wie schaut denn die Recherche für einen Film aus, der sich mit einer psychischen Erkrankung beschäftigt und der auch einige Szenen hat, die auf der Psychiatrie spielen?
Also wo ich das Gefühl hatte, ich muss nicht so wahnsinnig viel recherchieren, ist, wie sich so jemand verhält und wie so jemand mit einem spricht. Das war dann eher so eine Herausforderung in der Inszenierung. Und was die Institution Psychiatrie betrifft, hatte ich zum Glück einige Psychiater, Psychiaterinnen, auch Psychologinnen und Psychologen, die in der Psychiatrie gearbeitet haben, die mir da sehr viele Detailfragen beantwortet haben, die auch die Dialoge gegengelesen haben. Hm. Ich konnte auch mich auf der Psychiatrie immer mal wieder ein bisschen aufhalten. Interessant war, dass sich diese Abläufe in den Jahren, in denen ich an dem Drehbuch gearbeitet habe, also dass sich viele Abläufe in der Psychiatrie dauernd verändern. Also ein Beispiel ist, als ich angefangen habe zu schreiben, gab es eine Szene in dem Drehbuch mit einem Netzbett. Und als ich die letzte Fassung geschrieben habe, habe ich erfahren, dass das Netzbett vor einem Jahr abgeschafft wurde und dass Österreich, das fand ich sehr interessant, das letzte Land war weltweit, in dem es noch Netzbetten gab.
Die andere Welt, in die einen der Boden unter den Füßen mitnimmt, ist die Arbeitswelt der Unternehmensberaterin, die hier hilft, Unternehmen gesund und effizient zu schrumpfen. Und die Dialoge, die da zwischen Excel-Tabelle und Präsentation stattfinden, das ist eine völlig eigene Sprache. Das ist, glaube ich, jetzt nichts, was man aus dem Ärmel schütteln kann. Wie schreibt man diese Dialoge?
Ich habe mit mehreren ehemaligen Beraterinnen und Beratern gesprochen und die haben mir viel über sich erzählt, haben das Drehbuch immer wieder gelesen und die haben dann wirklich also jeden Dialog gegengelesen. Aber es war mir sehr wichtig, das so realistisch wie möglich zu schreiben. Und es ist aber tatsächlich wie eine Fremdsprache. Das habe ich dann auch ganz stark in der Inszenierung gemerkt, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen sich oft sehr schwer getan haben, diese Sätze zu sagen und sich diese Sätze zu merken. Also sie haben dann auch manchmal gesagt, das ist schwieriger als ein ganz, ganz alten Theatertext zu lernen, weil sie so überhaupt nicht verstehen, was sie da sagen.
Kehren wir nochmal zu, was hat uns bloß so ruiniert zurück? Die Bobo-Eltern in diesem Film scheitern ja auch an den hohen Anforderungen an sich selbst. Ebenso ist Lola unter so einem Dauerdruck der Selbstoptimierung. Und man sucht ja dann immer gern nach irgendwie autobiografischen Fitzelchen von den Autoren und Autorinnen in ihren Filmen. Bist du denn auch jemand, der sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellt?
Ja, total. Wahrscheinlich eh die meisten von uns sind es. Und ich leite auch oft drunter. Und die Lola ist ja in sehr vielen Dingen ganz weit weg von mir. Und deswegen ist es mir, glaube ich, auch recht spät aufgefallen im Schnittprozess, als es mal einen schwierigen Tag gab mit ein paar Screenings und die sind irgendwie nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und ich hatte das Gefühl, ich habe versagt wieder mal und der ganze Film ist im Eimer. an diesem Wochenende, wo ich da so in mir zusammengesunken bin, ist mir erst aufgefallen, wie ähnlich ich ihr bin und wie sehr ich das Gefühl nicht ertrage, irgendwas nicht richtig oder nicht perfekt gemacht zu haben, irgendwas nicht ausgefüllt zu haben. Mhm.
Ja. Für mich absurderweise taucht in vielen Texten zu deinem Film eine Referenz zu Toni Erdmann auf, in dem Sandra Hüller halt auch blond ist und auch eine Unternehmensberaterin ist, aber das Einzige, was man jetzt daraus lernen kann, ist eigentlich nur, dass es viel zu wenig Filme über Frauen im Berufsleben gibt, wenn es jetzt bei zwei deutschsprachigen Produktionen, die tonal auch so völlig unterschiedlich sind, diese beiden Filme verglichen werden. Oder was sagst du zum Toni Erdmann-Vergleich?
Also ich habe ja schon lange an meinem Drehbuch gearbeitet, als ich dann gehört habe, Maren Ade macht einen neuen Film. Dann habe ich mich zuerst gefreut, weil ich mochte ihre Filme davor sehr gern. Und dann habe ich gehört, es geht um eine Unternehmensberaterin. Und dann habe ich mir so gedacht, oh je, ich war zu langsam mit meinem Drehbuch, was ich mir eh schon dauernd gedacht habe. Als ich den Film dann gesehen habe, war ich eigentlich beruhigt, weil ich mein Eindruck war, es ist was komplett anderes. Das wird kein Mensch vergleichen. Es ist ein anderes Genre, es ist ein anderer Plot. Es hat eigentlich nichts miteinander zu tun, außer diesem Beruf. Und naja, eben, jetzt ist es dann doch irgendwie, wird es dann doch oft so jemand hat gesagt, wie Toni Erdmann ohne Schmähs, so ungefähr. Böse. Ja, für mich ist es was ganz anderes. Mhm. Aber stimmt natürlich, es gibt viel zu wenig Filme über Frauen im Berufsleben. Mhm. Es gibt offenbar sehr wenig Filme über Unternehmensberaterinnen.
In einer Szene schaut Elise, die Figur von Mavi Hörbig, am Handy einen Bericht in der Tagesschau, ich glaube, über die Angelobung der österreichischen Regierung. Warum hast du denn diesen Clip ausgewählt?
Das ist, schaut sie live. Also wir haben das gedreht am Tag der Angelobung. Okay. Und sie stand dort während der Probe, hatte sie das da noch an. Und dann habe ich gesagt, lass das einfach laufen. Das ist dann so intuitiv. Es war einfach der Tag der Angelobung und es war komisch, so weit weg zu sein, da in Rostock und das eben so zufällig am Handy mitzukriegen, was da eigentlich gerade in unserem Land passiert, was ich furchtbar finde und das trotzdem irgendwie so, dass das so reinschwappt in unsere künstliche, künstlich gebaute Welt dort.
Ich liebe ja die Filme von Alfred Hitchcock so sehr, dass ich immer Gefahr laufe, überall Hitchcock zu sehen, wo auch manchmal gar keiner ist. Und auch bei der Berlinale habe ich mir bei deinem Film im dunklen Kinosaal Hitchcock ins Büchlein notiert. Ich habe jetzt heute darüber nachgedacht, warum eigentlich? Ich glaube, es ist wegen so einer schleichenden Verunsicherung, wo man nicht weiß, was einen eigentlich jetzt gerade so verunsichert. Und zweitens ist es eine blonde weibliche Hauptfigur, die noch dazu ein bisschen gedoppelt wird durch ihre Chefin, also die Valerie Pachner und die Mavi Hörbiger. Bevor ich jetzt weiterrede, hat Hitchcock irgendeine Rolle gespielt für dich beim Drehbuchschreiben oder beim Inszenieren?
Eine riesengroße. Also es ist, eigentlich war Mani eines der ersten Vorbilder für diese Lola-Figur, weil ich aus irgendeinem Grund diesen Film so liebe, obwohl er wahrscheinlich nicht sein bester Film ist und sicher auch nicht sein bekanntester. Aber ich mag vor allem diese ersten 30 Minuten, wo man noch überhaupt nicht weiß, was da eigentlich läuft, was die Mani eigentlich vorhat, wofür sie das alles macht. Sie bleibt eine sehr geheimnisvolle Figur und eine eigentlich nicht sympathische Figur. Man folgt ihr aber trotzdem mit so einer Spannung. Und Mani ist der Grund, warum die Valerie Pachner in dem Film blond sein musste. Und das war auf jeden Fall mal eines. Und dann haben wir halt auch so ein paar Mani Referenzen in den Film eingebaut visuell, die eher so für mich sind, als dass man die jetzt jeder erkennt. Ich freue mich aber sehr, wenn sie jemand erkennt. Und diese Stimmung, das ist schon was ich finde, dass niemand so gut kann wie der Hitchcock, dass man sich so eben unwohl fühlt, aber noch gar nicht weiß, warum. Und das war schon auch ein Ziel, immer mehr in eine Atmosphäre reinzuziehen, wo sich einiges falsch anfühlt, ohne dass man noch weiß, woran es liegt.
Der Film startet am 22. März in den österreichischen Kinos. Er ist der diagonale Eröffnungsfilm und es wird dann in ganz Österreich mehrere Screenings auch geben, wo es im Anschluss daran Gespräche mit Psychiatern und Ärzten geben wird. Es gibt ein erstaunlich großes fachliches Interesse an diesem Film. Hast du damit so einer Art von Interesse auch gerechnet?
Ich rechne eigentlich nie mit irgendwas und, wie soll ich sagen, arbeite auch nicht auf eine gewisse Reaktion hin. Ich finde es interessant. Also ich finde es toll und bin total gespannt drauf, weil die Psychiaterinnen und Psychiater, die das Drehbuch gelesen haben, haben noch nicht mal den Film gesehen. Und wie jetzt sozusagen Fachmenschen auf das reagieren und auch auf die Darstellung dieser Krankheit, bin ich sehr neugierig.
Am Gast der Diagonale ist auch Rose McGowan. Die war eine der ersten, die die sexuellen Übergriffe von Harvey Weinstein öffentlich gemacht hat. Die war eine wichtige Figur in der ganzen MeToo-Bewegung. Momentan gibt es eine erhöhte Aufmerksamkeit und Sensibilität für diese Themen, auch was Repräsentation von Frauen auf Festivals, auf der Leinwand angeht. Sind wir in einer Zeit des Umbruchs?
Das würde ich sehr hoffen. Geht mir halt viel zu langsam, aber ich hoffe, wir sind in dieser Zeit.
Magst du noch verraten, was dein nächster Film werden wird?
Ich weiß gerade überhaupt nicht, was mein nächster Film werden wird, weil ich schreibe 4 Drehbücher und ich weiß überhaupt nicht, welches, es liegt ja auch nicht immer nur an mir, aber welches als nächstes ein Film wird. Die sind sehr unterschiedlich. Eine Komödie über 3 Paare in der Midlife-Crisis, ein Fernsehkrimi, einen historischen Film schreibe ich über die über Kaiserin Elisabeths 41. Lebensjahr. Und einen Film, auf den ich mich besonders freue, mit Kolleginnen, wo wir 4 Autorinnen und 3 Regisseurinnen sind und zusammen eine Geschichte erzählen wollen. Das ist auch ein Herzensprojekt. Und was davon jetzt am schnellsten, ich habe keine Ahnung. Aber ich bin auf alles gespannt.
Das heißt, wir sehen uns bald wieder.
Ich hoffe.
Danke für deinen Besuch, Marie Kreuzer.
Danke.
FM4 Interview Podcast.